Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Hallo und herzlich willkommen. Sie hören das Kinomagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Ich bin Alexander Soyer. Viele größere Neuigkeiten, in denen es um sehr, sehr, sehr viel Geld geht, gab es in der letzten Woche aus Hollywood. Ankündigungen, Aufkündigungen und einen Absahner. Mehr dazu am Ende von Abgedreht. Außerdem in der Sendung im Gespräch Miriam Bliese, die Regisseurin der RBB-Koproduktion Die Einzelteile der Liebe und ein Ausblick auf die zweite Staffel einer amerikanischen Gruselserie The Terror. Los geht es jetzt aber erstmal, wie gewohnt, mit den Neustarts der Woche und mit der Verfilmung von Roberto Savianos Mafia-Jugendroman Paranza, der Clan der Kinder. Paranza, der Clan der Kinder, ist zwar Roberto Savianos Romandebüt, also Fiktion, aber der seit seinem legendären Mafia-Buch Gomorra versteckt lebende Autor hätte auch ein Sachbuch schreiben können. Diese Fiktion über Jugendbanden in Neapel basiert auf realen Ereignissen und Figuren. Die Verfilmung von Savianos Buch verdichtet und dramatisiert das Geschehen und vor allem die Beweggründe des 15-jährigen Nicolas und seiner Freunde noch mehr. Die Laiendarsteller aus Neapel, die die Hauptrollen spielen, sind so gut besetzt, dass man dabei nie das Gefühl hat, eine Reportage zu sehen, auch wenn sie selbst diese Welt sehr genau kennen, in der Gewalt, Mord, aber auch Ruhm des Mafia-Lebens eine verheerende Rolle spielen.
Wir müssen nur da rausgehen, um alles zu übernehmen.
Der Clan der Kinder ist die Geschichte von Nicolas, einem ganz normalen 15-Jährigen, der gerne Markenklamotten hätte, der seine erste Liebe beeindrucken will und ein Leben mit Geld führen. Gleichzeitig wünscht er sich eine Welt, in der seine Mutter kein Schutzgeld mehr bezahlen muss. Auch wenn das heißt, dass er selbst zum Schutzgelderpresser wird, dass er Menschen tötet und wirklich jede Unschuld verliert. Paranza bringt eindrucksvoll auf den Punkt, was eine Welt mit Kindern macht, in der nur das Gesetz der Mafia herrscht. Und vor allem eine Welt, die sie zu Erwachsenen macht, die keinen moralischen Kompass haben. Wenig Hoffnung, versprechendes, aber berührendes und manchmal sogar romantisches Königs- und Jugenddrama auf den Straßen von Neapel, der Clan der Kinder. So wie Laura Brannigans Gloria-Version von Umberto Tozzis gleichnamigen Hit ist jetzt auch im Kino Gloria mit Julianne Moore in der Titelrolle nichts anderes als eine Art Disco-Remake. Das chilenische Original ließ 2013 das Berlinale Publikum mittanzen. Sebastian Lelio führte jetzt auch bei der US-Fassung wieder Regie. Die hat aber leider außer Julianne Moore als lebens- und liebeshungriger, niemals aufgebender Frau in reiferem Alter nicht viel Neues zu bieten. Fast alles wird 1:1 übernommen und ohne sonderliches Gespür für das amerikanische Umfeld nach Amerika verfrachtet. Auch schön, aber wenn man das Original kennt, komplett überflüssig. Gloria.
Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Trennungskomödie, Liebesfilm, Schlagerleidenschaft. Und das zum großen Teil vor der Haustür im Berliner Hansaviertel. Miriam Blieses Langfilmdebüt Die Einzelteile der Liebe macht aus einer Alltagssituation getrennter Eltern, die Übergabe des Kindes vor der Haustür, ein spannendes Kinoerlebnis. In Rücksprüngen wird ausgemalt, wann die Liebe kam, wie sie ging und wie es so weit kommen konnte, dass der Vater gleich am Anfang des Films erstmal heimlich seinen Sohn entführen muss, um ihn überhaupt zu sehen zu bekommen.
Stopp!
Herzschmerz, Aufregung und zwischendurch Schlager. Die DFFB und RBB Koproduktion ist ein weiteres, überaus gelungenes, kluges und unterhaltsames Ergebnis der RBB Leuchtstoffinitiative für Kino aus der Region. Die Einzelteile der Liebe. Das zweite Leben des Monsieur Alain. Das klingt nicht zufällig nach Monsieur Claude und soll in diesem Sinne das Publikum in diese französische Lebenskomödie über einen erfolgreichen Manager locken, der nach einem Schlaganfall zwar nicht mehr die richtigen Worte, aber dafür einen neuen Lebensweg für sich findet.
Wie fühlen Sie sich heute?
Ich will hier raus.
Manchmal, so der Film, braucht es einen Schlag im Hirn, damit man sein Herz wiederentdeckt. Fabrice Lucchini spielt die Hauptrolle als perfektionistischer Automobilmanager, der auf einmal keinen geraden Satz mehr herausbringen kann, souverän, und nebenbei darf auch noch seine Logopädin mit Migrationshintergrund ihre leibliche Mutter aufspüren und sich verlieben. Krankheit als Weg also, ein bisschen Lebenstrauer und viel Aufmunterung. Französische Schema-F-Unterhaltung, genauso abgegriffen wie der Titel, aber streckenweise durchaus charmant. Das zweite Leben des Monsieur Alain. Die wichtigsten Neustarts dieser Kinowoche im Überblick. Ebenfalls angelaufen, der deutsche, durchaus erwähnenswerte und lohnende Genre- und Zombie-Ausflug Endzeit, wenn man denn die Zombies aushält. Sowie die Fragen aufwerfende Entwicklungshilfe-Dokumentation Congo Calling. Damit nochmal zurück zu die Einzelteile der Liebe. Auch in der Trennung Liebe zu zeigen, auch nach dem Auseinanderleben weiter für das Kind da zu sein, vielleicht sogar füreinander. Darum geht es, wie schon in den Neustarts erwähnt, in Miriam Blieses Spielfilmdebüt Die Einzelteile der Liebe. Ein nicht nur formell ansprechender Film, sondern einer, der die Liebe an unerwarteter Stelle sucht, nämlich in der Trennung. Miriam Bliese.
Ich würde ja auch behaupten, es gibt Liebe nach der Trennung. Das ist eigentlich dann so Liebe für Fortgeschrittene. Hier ergibt sich nicht mehr so von selbst, da muss man halt was für tun. Aber ich muss sagen, das sind für mich die schönsten Liebesmomente im Film, wenn sie es nach der Trennung irgendwie schaffen, sich wieder so zu sehen. Das ist was, was mich viel mehr berührt als so ein Verliebtsein am Anfang, was natürlich charmant ist, aber letztendlich keine große Kunst.
Gezeigt wird dieses Verlieben am Anfang trotzdem. Und in weiteren Rückblicken, wie das Zusammensein dann doch nicht funktioniert hat. All das findet zum größten Teil vor der Haustür eines Wohnblocks im Moabiter Hansa-Viertel statt.
Fast der gesamte Film. Es gibt zwei Szenen, die spielen im Haus und dann gibt es noch Auto. Ich habe für diese Liebes- und Trennungsgeschichte habe ich halt einen Ort gesucht, vor dem ich diese sehr altbekannte Geschichte wie auf einer Bühne eigentlich erzählen kann. Vor einem eher neutralen Hintergrund. Ich habe irgendwie was gesucht, was sozial so sehr weit gefächert ist und fast so was Archetypisches hat, wo man denkt, das ist halt so das Haus, da können eigentlich alle wohnen.
Hinzu kommt, dass Miriam Bliese auch schon ihren Kurzfilm Vor der Tür im Hansaviertel gedreht hat, aus dem jetzt Die Einzelteile der Liebe gewachsen ist.
Als ich den Kurzfilm gemacht habe, habe ich gemerkt, das reicht nicht, ich muss viel mehr von diesem Paar erzählen. Das ist so, ich weiß so viel darüber. Und auch dieses Setting an der Haustür war einfach so reizvoll. Ich habe gemerkt, da kann man ganz viele spannende Situationen finden, die aus verschiedenen Gründen alle vor dieser Haustür spielen müssen. Und dann habe ich angefangen, den langen Film zu schreiben.
Normaler und üblicherweise, insbesondere bei einem Debütfilm, würde man sagen, das ist bestimmt eine autobiografische Geschichte, die Geschichte von Miriam Bliese selbst.
Der ist insofern natürlich sehr von meinem Leben geprägt, als ich diese Situation alle so wahnsinnig gut kenne. Es ist aber überhaupt nicht meine Geschichte. Ich finde mich auch in keiner der Figuren wieder. Trotzdem hatte ich beim Schreiben das Gefühl, ich muss da nichts recherchieren, sondern ich muss mich nur einmal kurz konzentrieren, dann fallen mir 1000 Situationen ein.
Vor allem in Berlin, wo getrennte Paare mit Kindern an der Tagesordnung sind.
Also ja, als meine Tochter in die Grundschule kam, hat die Lehrerin beim Elternabend gesagt, in 4 Jahren wird die Hälfte von ihnen getrennt sein. Sorgen Sie bitte dafür, dass dieses Kind nicht zu sehr darunter leidet. Wir waren natürlich schockiert, aber sie hat recht behalten. Und also man ist ja umgeben davon. Und ich glaube nicht nur in Berlin.
Berlin aber ist zu spüren in jeder Faser von Die Einzelteile der Liebe, der vom RBB koproduziert wurde und im Rahmen der Leuchtstoff-Initiative entstand, die Filmprojekte mit regionalem Bezug fördert. So spielt der Film zwar fast nur vor einer Haustür im Hansaviertel, die auch überall in Deutschland sein könnte, aber Berlin ist trotzdem in jeder Szene da. Miriam Bliese.
Ich glaube, diese Art von Trennungen könnte überall spielen. Allerdings die Art, wie ich es erzähle, hat schon viel mit Berlin zu tun, weil es ein Milieu ist, was ich erzähle, was mir nah ist, was ich gut kenne. Es sind kreativ, selbstständig arbeitende Leute, die auch immer selber entscheiden müssen, wie viel arbeite ich, wie viel Zeit verbringe ich mit dem Kind. Es muss ständig ausgehandelt werden, wer darf jetzt mehr arbeiten. Und das ist natürlich eher so eine selbstständige Problematik. Und deswegen glaube ich, dass das schon sehr Berlin oder zumindest Großstadt geprägt ist. Das könnte nicht überall spielen. Und ansonsten ist es halt ein relativ normales Berlin, was ich erzähle. Also das hat jetzt nicht viel mit dem hippen Neukölln oder mit auch nicht mit dem Regierungsviertel und mit gar nichts zu tun, sondern es ist halt wirklich das Berlin, das Einkaufen und Kind zur Kita bringen und Möbelhübner, das Berlin, was ich so kenne.
Miriam Bliese, ihre Trennungspatchwork und Liebeskomödie, Die Einzelteile der Liebe, jetzt im Kino. Und bevor wir zu den versprochenen großen Kinoneuigkeiten kommen, gibt es Neues auch auf der kleinen Leinwand im Fernsehen. Die gerade bei Amazon Prime erschienene 2. Staffel der Gruselserie The Terror, die diesmal allerdings anderem und deutlich realistischerem Horror auf der Spur ist. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm.
is something evil. I can feel it. We come all the way over the ocean, but we are not safe.
Das Böse hat in The Terror Infamy viele Gesichter. Und einige sind einem Teil der amerikanischen Geschichte geschuldet, den selbst viele Amerikaner nicht kennen, erzählt Schauspieler George Takei.
So many people, Americans, don't know American history. They can't believe something like that happened in the United States.
Die Rede ist von einem dunklen Kapitel der Geschichte, die George Takei als Kind selbst erfahren hat. Ende 1941 wird nach dem Angriff der japanischen Armee auf Pearl Harbor Vergeltung an den japanischstämmigen US-Amerikanern verübt. Sie werden enteignet, ihrer Bürgerrechte beraubt und in Internierungslager gesteckt. Das Bankkonto meiner Eltern wurde eingefroren. Ihre Ersparnisse wurden ihnen weggenommen. Wir waren in Lagern untergebracht, in denen Panzer vor der Tür standen. Panzer, die auf ein Schlachtfeld gehören, erklärt George Takei bei der Pressekonferenz zum Serienstart von The Terror Infamy. Im Alter von 5 bis 8 Jahren musste Takei mit seinen Eltern in diesen Lagern leben. Die Internierungen waren rassistisch motiviert und die Umstände, unter denen die japanischstämmigen Bürger in den Lagern leben mussten, waren teils unwürdig. Die Geschichte von George Takei, den viele vor allem in seiner Rolle als Sulu in Star Trek kennen, inspirierte die 2. Staffel der Mystery-Serie. Sie ist seit dieser Woche auch in Deutschland beim Streamingdienst von Amazon verfügbar. Allerdings setzt die Serie von Alexander Wu und Max Borenstein nicht nur auf das menschliche Böse, sondern auch auf übernatürlichen Grusel.
Unfulfilled soul need body to occupy anywhere you go.
Geschichte gespickt mit Horrorelementen und vielen Schauwerten. George Takei findet diese Verbindung gelungen. Denn für ihn zählt, dass dieser immer noch oft unbekannte Teil der amerikanischen Vergangenheit erzählt wird, um so etwas künftig zu verhindern, wie er sagt.
Storytelling to the next generation is our way of hope that this kind of thing won't happen again, because more people will know this.
Der Zuschauer fragt sich allerdings, ob die Realität die Geschichte nicht mittlerweile wieder eingeholt hat. Denn derzeit spricht Amerika wieder über Internierungscamps und Auffanglager für Migranten, die unter schlechten Bedingungen untergebracht werden. Dieses Mal sind es allerdings Einwanderer aus Lateinamerika.
Die Serie The Terror jetzt in der 2. Runde. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Neuigkeiten ums ganz große Geld und um die ganz großen Stars und um die ganz großen Projekte haben sich in der letzten Woche geradezu angehäuft. Dwayne The Rock Johnson kann sich jetzt offiziell und zum 2. Mal als bestbezahlter Hollywood-Star bezeichnen. Sein Fleiß, seine Umtriebigkeit auch auf Social-Media-Kanälen, all das hat sich mehr als ausgezahlt für ihn. Ausgezahlt hat sich bisher zumindest auch die vor einigen Jahren begonnene historische Zusammenarbeit von Disney und Sony in Sachen Marvel und Spider-Man. Der letzte Spider-Man-Film hat jetzt gerade mehr als 1 Milliarde Dollar eingespielt. Das Problem ist nur, dass Disney nun auch mehr vom Kuchen will und Sony denkt, wir können Spider-Man auch alleine, ohne dass er in Disneys Marvel-Film auftauchen muss und ohne dass andere Marvel-Helden bei ihm auftauchen müssen. So wie es durch die historische Partnerschaft der Studios eben ermöglicht wurde. Jedenfalls gibt es jetzt Streit, der Deal ist geplatzt und am Ende sind alle Verlierer, beide Studios und natürlich die Marvel-Fans, das Kinopublikum. Denn wie auch immer die Rechte und die Lizenzlage ist, Spider-Man und Marvel gehören einfach zusammen. Gerade das wurde ja durch die historische Zusammenarbeit bewiesen. Neuigkeiten gibt es auch von einem anderen Superhelden, von James Bond. Der nächste, der 25. Bond-Film, hat jetzt nämlich einen Namen. No Time to Die heißt er. Und nicht nur der Titel, sondern auch noch ein paar andere Informationen über diesen letzten Bond mit Daniel Craig in der Hauptrolle deuten darauf hin, dass No Time to Die etwas nostalgischer werden könnte. Eine Rückkehr zum guten alten Bond sozusagen. Und apropos Comeback, auch das eine etwas überraschende Schlagzeile aus Hollywood. Keanu Reeves geht tatsächlich zum 4. Mal in die Matrix. Ein 4. Matrix-Film wurde gerade angekündigt in alter Besetzung. Und das war es dann auch schon fast wieder mit abgedreht. Eins nur noch, der deutsche Oscar-Vorschlag in diesem Jahr ist jetzt mal kein Film, der sich mit Deutsch-Deutscher, mit Nazi- oder Stasi-Vergangenheit beschäftigt, sondern mit einem kleinen, ungezogenen Mädchen, dem nichts und niemand gewachsen ist und das in unserer Welt einfach dramatisch durchs Netz fällt. Systemsprenger heißt der Film von Nora Fingerscheid. Ein umwerfender Film als Oscar-Vorschlag in diesem Jahr. Ob er dann auch wirklich ins Oscar-Rennen geht, das bleibt leider noch abzuwarten. Im Studio verabschiedet sich jetzt bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.